TaxSoft Campus Podcast, heute mit Nils Brettschneider, Geschäftsführer der TaxSoft GmbH. Softwareprojekte laufen nicht immer nach Plan, es liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist aber, welche Ursachen gibt es dafür und welche korrigierenden Maßnahmen können getroffen werden? Don't panic. Mit über 17 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung hat Nils auch manches Projekt gerettet. Er erzählt, welche Ursachen das Projekt in eine Schieflage bringen kann und welche Maßnahmen eingeleitet werden können, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen. Und es geht nicht nur um Probleme im Bereich der Technologie. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast@taxsoft.com. Hi Nils.
Hallo.
Hi. Alles gut bei dir?
Ja, vielen Dank. Super.
Gut. Wir wollen uns heute ein bisschen austauschen über das Thema, ich sag mal so, Projekte, die schiefgehen. Ich meine, du hast 17, 18 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Du hast eine Menge Projekte geleitet und umgesetzt. Ich habe auch viel Erfahrung in diesem Bereich. Und ich glaube, wir beide wissen, es gab immer Projekte, wo es Probleme gab. Das liegt auch in der Natur der Sache. Ja, lass uns mal ein bisschen dazu austauschen, warum solche Sachen passieren können. Wie gesagt, das kann immer passieren. Aber viel wichtiger ist dann zu sagen, okay, welche Erfahrung hast du, welche Erfahrung habe ich, um die Projekte dann, ich nenne das, zu retten. Wie kann man so ein Projekt retten? Ja, vielleicht mal eine erste Frage an dich. Viele Leute denken, okay, wenn ein Projekt schief geht, es gibt irgendeine technologische Problem. Ja, ich glaube aber, dass Technologie ist aber nur ein Thema, was in Anführungsstrichen schief gehen kann.
Ja, absolut.
Was sind erstmal deine Erfahrungen in anderen Bereichen, wo es Probleme geben kann?
Ja, genau. Man denkt ja bei Technologieprojekten, wenn was schief geht, dann liegt es an der Technologie. Aber wie du richtig gesagt hast, es sind ganz verschiedene Dinge, auf ganz verschiedene Ebenen, auf denen Probleme verursacht werden können und das dann auch gelöst werden muss. Natürlich haben wir auch Technologie im engeren Sinne, aber was haben wir darüber hinaus? So die Organisation ums Projekt drumherum, das Team, wie ist das Ganze aufgestellt? Das führt uns direkt zu People and Process, wenn man so will. Also sind die richtigen Leute da am Projekt dabei? Das heißt, die da sind, sind die qualifiziert, sind die gut. Genauso aber auch fehlt vielleicht jemand, eine wichtige Person, ein wichtiger Entscheider. Wie sind die Prozesse, sind die eingespielt? Und wenn wir dann noch eine Ebene höher gehen, dann sind wir beim Management. Wie ist das Projektprodukt überhaupt aufgestellt worden? Ist das Funding gut, ausreichend zumindest? Ja, also es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Richtungen, aus denen so ein Projekt gut oder schlecht werden kann oder zumindest vor Probleme gestellt werden kann.
Ja, und ich glaube, es gibt einen Punkt auch, the unknown, die Sachen, die man nicht kennt, ja, die passieren können. Da kommen wir auch vielleicht ganz zum Schluss dazu.
Manchmal gibt es auch Überraschungen, auch wenn man sich um alles gekümmert hat.
Genau. Dann lass uns mal versuchen, das ein bisschen so strukturiert durchzugehen. Du hattest das Thema Management mal angesprochen. So, jetzt nehmen wir die Technologie komplett beiseite. Es geht darum, wenn ein Projekt aufgesetzt wird, dass es Ziele geben soll. Okay, was will ich mit diesem Projekt erreichen? Eine Sache, was ich dann erfahren habe oder erlebt habe, okay, es wird ein Produkt oder ein Programm definiert, aber dann kommen Produktmanager, Management und sagen, aber ich will dies, ich will das sogenannten Scope Creep, ja, das von einem, ja, ein definiertes Ziel, das ist immer größer wert, ja. Hast du sowas auch erlebt und wie kann man mit sowas dann umgehen?
Ja, im Grunde kenne ich das auf jeder Ebene. Das kann das gesamte Projekt betreffen, was irgendwie immer mehr leisten soll. Das kann aber auch irgendwie das kleinste Feature oder die Komponente betreffen. Ne? Wenn wir so an Software-Oberflächen denken und man baut da so Komponenten, dann soll die noch das können und hier noch konfigurierbar sein und das noch können. Und schon wird das Ganze dann doch ein bisschen überladen und komplex. Das heißt, eine wichtige Funktion von Produktmanagement ist aus meiner Sicht, die Dinge zu ordnen und auf das mögliche Minimum zu beschränken, wenn man so will. Das eben, was ausreicht, um die Ziele zu erreichen. Und da kommen wir schon so ins Relative rein, ne? Dass zu viele Ziele, zu viele Anforderungen und Ansprüche bereiten im Projekt Schwierigkeiten. Also muss man auf der Ebene eigentlich klären, was wollen wir denn erreichen und was ist wichtiger und was ist weniger wichtig und was lassen wir vielleicht auch aus diesem Scope raus.
Genau. Und das, ich sag mal so, das Thema MVP, Minimal Viable Product, ja, dass man wirklich sagt, okay, das ist, was ich definiere, ich fokussiere darauf als erstes und dann baue das nach und nach auf.
Ja? Genau, wobei natürlich dann im Verlaufe so ein Produkt ja auch ausgebaut wird und durchaus komplexer werden soll und mehr Features bekommen soll. Aber selbst dann, wenn man im Grunde ja nicht mehr von Minimal Viable Product spricht, sondern von einem reifen Produkt, habe ich ja immer wieder die Frage, kommt das jetzt da noch mit rein? Bilden wir das im Produkt ab oder machen wir das vielleicht irgendwo anders? Gehört das irgendwo anders rein? Und diese Entscheidungen sind wichtig, weil immer wenn ich natürlich irgendwie so eine Software habe, die wie so ein Schweizer Taschenmesser ist, dann möchte ich vielleicht, oder die das Bild das ich davon habe, so Richtung Schweizer Taschenmesser geht, dann möchte ich damit alles machen. Aber das ist nicht unbedingt immer sinnvoll.
Genau. Und ich denke da, das Wichtigste ist diese enge Kooperation zwischen Product Management, Program Management und Entwicklung. Ja, so Product Management, dass die wirklich definieren können, genau was du sagst, okay, was will ich genau in meinem Produkt haben, aber dass zum Anfang auch die Entwickler oder die Architekten, Entwickler mit einbezogen werden, so dass man sehen kann, okay, ist das dann wirklich technisch machbar? Und wenn es technisch machbar ist, wie komplex ist das? Ja, das ist wirklich zum Anfang wirklich eine Dialog gibt zwischen Entwicklung und Product Management und nicht nur Product Management allein. Um diese Definition des Funktions oder Funktionen zu machen. Würdest du das dann auch so sehen?
Das würde ich so unterschreiben. Ich würde auch sagen, nicht nur am Anfang, sondern im besten Falle findet das ja laufend statt. Wobei natürlich klar ist, dass Entscheider, die weiter weg von der eigentlichen Entwicklung sind, jetzt nicht ständig involviert werden können oder wollen, aber das dann regelmäßig irgendwie rückzuspiegeln und zu überprüfen, ist, glaube ich, ziemlich essentiell. Ja. Weil wir haben ja gelernt, Stichwort agile Entwicklung etc., das ist ein Moving Target, wir müssen uns anpassen, das funktioniert auch. Wir lernen ständig im Rahmen der Entwicklung eines solchen Produkts etwas dazu. Und genau, wenn sich diese Learnings dann nicht auch zu den anderen Ebenen durchpropagieren, dann kommt es natürlich zu Konflikten, weil die Erwartungshaltungen vielleicht auseinanderlaufen. Die einen haben schon was gelernt, haben gesehen, das funktioniert an der Stelle so nicht oder haben auch tolle neue Möglichkeiten aufgetan. Man ist aber irgendwie bei der Projektsteuerung und bei Entscheidern auf einer anderen Ebene vielleicht noch nicht so weit, hat das noch nicht gesehen, noch nicht wahrgenommen und schon läuft man zumindest Gefahr, aneinander vorbeizureden.
Genau, und genau im agilen Umfeld oder im Safe-Umfeld, die Zeremonien zum Ende des Sprints, dass etwas präsentiert wird, dass der Product Manager das auch sieht, dass es eine Retrospektive gibt, so dass man
die Demo vor allen Teams Dingen, dass
sehen kann. Genau, die Demo vor allen Dingen auch. Ein anderer Punkt, was ich so miterlebt habe, ist die Abhängigkeiten zu anderen Organisationseinheiten, ja. Klar, es gibt dann, ich sag mal so, eine Entwicklungsmannschaft, aber die sind vielleicht abhängig von irgendwelche andere Bereiche, die Cloud-Speicher, Cloud-Computing, Plattformen und so weiter zur Verfügung stellen. Ich denke auch da, diese Abhängigkeiten wird es immer geben und ich denke auch da, um potenzielle Probleme zu vermeiden, das ist auch zum Anfang und ständig während des Projektes auch den Austausch mit diesen anderen Einheiten gibt.
Absolut, kann ich auch nur zustimmen. Es können verschiedene Abteilungen sein, die irgendwie Ressourcen zur Verfügung stellen sollen oder die irgendwie Abhängigkeiten auflösen können. Das kann aber auch einfach eine andere Software sein, eine Schnittstelle. Das erleben wir relativ häufig. Auch wenn man das gut auflöst, macht einen das einfach etwas langsamer, wenn man mit zwei verschiedenen Unternehmen über eine Schnittstelle sich unterhalten muss, über Datenformate, die darüber ausgetauscht werden. dann führt das dazu, wenn man auch da wieder etwas lernt, wenn man merkt, wie intern sozusagen unterschiedlich das eigentlich Gleiche verarbeitet wird und wie man das miteinander harmonisieren kann, dann kostet das einfach Zeit. Und die fehlt einem dann vielleicht an anderer Stelle oder diese Zeit war nicht eingeplant, ist aber auch schwer, das zu antizipieren. Das sind genau solche Dinge, die nicht unbedingt immer zu einem Scheitern insgesamt führen, aber die dann eben wieder so eine Schwierigkeit und Hürde sind und die auch schwer zu kommunizieren sind, ne? Weil daraus natürlich nach Möglichkeit nicht so ein Fingerpointing entstehen sollte. Ja, die anderen sind schuld, die haben nicht geliefert, die haben nicht klar definiert. Ja. Das ist immer einfach gesagt und meistens auch nicht die ganze Wahrheit. Da also erstens Leute zu haben, die ein Bewusstsein dafür haben, dass das gut abgestimmt sein muss, dass man mit einem gewissen Vorlauf auch etwas vorbereiten, präparieren muss, ehe man dann da dran geht. Dann diese Timings abzustimmen, vielleicht in zwei unterschiedlichen Organisationseinheiten oder sogar Organisationen. Das ist schon nicht so ganz einfach und macht wiederum so gutes Produkt- und Projektmanagement aus.
Genau, und ich glaube, der Kern von diesen Punkten, was wir gerade besprochen haben, ist diese enge Abstimmung. Und regelmäßige Abstimmung. Das ist wirklich das A und O.
Ja. Genau, und dafür muss man ja auch den Rahmen überhaupt eingeräumt bekommen. Ne? Wenn man halt jetzt sehr wenig Zeit hat, dann wird es schwierig, diese Abstimmung dann gut zu machen. Und wenn man da zum Beispiel auch nur auf einer Seite sehr drauf gucken muss, die einen wollen ausführlich besprechen, die anderen haben irgendwie einen Rahmen gesetzt bekommen, in dem sie gerade mal Zeit haben, dann die eigentliche Entwicklungsarbeit oder Bereitstellung zu erledigen, aber sich nicht vernünftig dazu abzustimmen, schon dann kann es ja zu Problemen kommen. Also das ist auch nicht so einfach zu planen, muss man ganz klar sagen. Und braucht, glaube ich, Erfahrung auf beiden Seiten und Menschen, die dann eben auch in der Lage sind, allen Beteiligten zu kommunizieren, was notwendig ist, welcher Zeitrahmen und wie schnell das Ganze dann auch gehen kann. Weil nur dann geht es ja am Ende schnell, denn wenn ich da irgendwie Fehler mache, aneinander vorbeirede, Unklarheiten nicht ausräume, dann dauert es eigentlich immer länger.
Ja, genau. Du hattest das Thema oder den Stichpunkt Fingerpointing kurz erwähnt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf People und Prozessen schauen. Ich habe es erlebt in einem Projekt, wo es ein Us and Them, ja, Konflikt gab, ja, du bist schuld. Ja, und das ging darum, Entwicklung und Test, dass das dann nicht abgestimmt waren, die waren nicht verzahnt. Und wenn es dieses Fingerpointing gibt, heißt es für mich, es gibt kein Wir-Gefühl, ja. Es gibt nicht das Gefühl, insgesamt sind wir eine Mannschaft, Testing, Entwicklung, der Kunde auch, UX, UI, alle diese verschiedenen Elemente, die man braucht in einem Projekt, ja. Und wenn dieses Wir-Gefühl fehlt, habe ich erfahren, dass es dann Probleme gibt. Und es gab verschiedene Zeiten, wo wir dann versucht haben, mit Cross-Team-Training, Team-Events und so weiter, wir haben wirklich versucht, aus verschiedenen Einheiten eine Mannschaft, ein Team zu machen, um dieses Wir-Gefühl zu bekommen. Meine Erfahrung da war, dass wenn man dieses Wir-Gefühl schafft, dass die Projekte viel, viel besser laufen. Ich weiß nicht, ob du sowas auch erlebt hast.
Ja, also wir achten da bei unseren eigenen Teams auf jeden Fall auch sehr drauf, haben so den Anspruch, immer viel Sorgfalt bei dieser Teamzusammenstellung walten zu lassen. Jetzt arbeiten die bei uns sehr kontinuierlich zusammen, deswegen gibt es da bei den eigenen Teams meistens keine so großen Probleme. Allerdings, und da sehe ich die größere Herausforderung, möchte man ja über so ein Gesamtvorhaben hinweg eigentlich so ein Wir-Gefühl haben. Also ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Unternehmen zusammenbringen, die dann manchmal notwendigerweise auch nicht mit dem gleichen Zeitbudget oder mit Vollzeit eben oder mit viel Zeit auf dem Projekt arbeiten, aber die trotzdem wichtig sind und irgendwie in dieses Wir hineingehören. Und das ist eine Herausforderung, kann man natürlich trotzdem adressieren. Manchmal braucht es eine gute Auftaktveranstaltung, gute Moderation, das Einbinden, das Einladen und das dann auch auf verschiedenen Ebenen. Das Fachliche muss erstmal klappen, aber auch, dass man das Menschliche eben so ein bisschen das Kennenlernen der verschiedenen Leute nicht ganz vergisst. Auch wenn wenig Zeit ist, versucht man doch immer aufzuzeigen, dass da Menschen miteinander arbeiten und dass die ja einfach ein Interesse aneinander haben und haben sollten. Und wenn das gelingt, dann reduzieren sich, glaube ich, Probleme in dem Bereich.
Absolut, absolut. Und dass man der Kunde, der Endkunde auch mit einbezieht. Ja, das heißt, für wem entwickle ich jetzt, ich sag mal so, dieses Stück Software, dass der Endkunde auch Teil des Teams ist, was wir vorhin gesagt haben, dass es die verschiedenen Zeremonien gibt, Sprint-Demos zum Beispiel, dass das Produktmanager, aber auch der Endkunde dann wirklich mit einbezogen wird in so ein Team, dass das Team dann das Gefühl hat, okay, ich kann offen mit meinem Kunden reden und offen über Probleme, über Eigenschaften, Features und so weiter sprechen und nicht der Endkunde ausblenden. Er ist genauso wichtig in so einem Dialog als die anderen Leute im Projekt.
Ja, und bei den meisten Softwareprojekten gibt es ja auch, wenn man so will, verschiedene Arten von Kunden. Du hast gerade von Endkunden gesprochen. Das wären für mich auch die Nutzer letztendlich der Software. Ich habe aber, zumindest in unserem Kontext, ist es ja typisch, dass man Unternehmenssoftware herstellt, die von Nutzern nachher bedient wird. Die Nutzer sind aber nicht die Kunden im Sinne von Auftraggeber. Und da muss ich natürlich auch immer beiden gerecht werden. Für den Endnutzer in diesem Sinne, für den Endkunden gibt es natürlich die ganze Disziplin User Experience und User Experience Design. Also Menschen, die sich am besten systematisch damit auseinandersetzen und auch die Zeit bekommen, eben mit Nutzern zu arbeiten. Und die anderen ist dann natürlich primär das Produkt- und Projektmanagement zuständig. Aber schon diesen Dreisprung irgendwie so hinzubekommen, dass das Team ist an Bord, der Auftraggeber, wie auch immer sich das ausnimmt, der weiß Bescheid, ist gut informiert, ist mit an Bord und der eigentliche Nutzer, sei es ein Konsument oder eben in einem Unternehmen der Software, der wurde auch berücksichtigt und eingebunden. Das ist natürlich der Optimalfall und sollte so sein. Die Frage ist eben immer, in welchem Rahmen kann ich das machen und wie wichtig ist das Ganze natürlich auch.
Genau, genau. Wir haben über Management gesprochen, über People und Prozessen, aber es gibt doch das Thema Technologie. Es können auch Probleme im Bereich der Technologie sein. Ja, falsche Technologie wird ausgewählt. Man macht nicht rechtzeitig Performance oder Lasttests und man hat dann hinterher Probleme mit Skalierbarkeit. Oder das Not Invented Here-Syndrom, nein, ich will nicht ein Stück Open-Source-Software nehmen, weil ich habe es nicht geschrieben, sagt ein Entwickler, und ich will es selbst schreiben. Ja, hast du sowas auch erlebt, dass das auch diese diese technologische Probleme gibt oder Probleme mit Technologie? Und wie kann man dann auch damit umgehen? Ich denke auch zum Beispiel, dass man rechtzeitig sagt, okay, ich mache einen Spike in einem Sprint, ich habe eine Idee, ich habe eine Technologie angeschaut, ich glaube, es könnte gut für das Projekt sein, dass man wirklich sagt, okay, in einem Sprint werden wir einen Spike machen, zu schauen, ist diese Technologie oder dieses Stück Software das Richtige zu benutzen, ja oder nein. Hast du Erfahrung mit solchen technologischen Aspekten in Projekten oder in Bereichen, wo es dann schiefgehen kann mit der Technologie?
Ja, auch das findet im Grunde in jeder Hinsicht statt oder kann stattfinden. Es gibt so die, glaube ich, eher simplen Dinge, die aber häufig schwerwiegend sind, wenn man tatsächlich die nachher objektiv gesehen falsche Technologie auswählt. Das haben wir auch schon erlebt, dass gerade im Bereich Softwareentwicklung entwickelt sich vieles schnell weiter. Das heißt, natürlich haben gute Leute auch immer den Anspruch, da moderne Ansätze zu wählen und schon leider dann Frameworks eingesetzt, bei denen sich im Laufe der Entwicklung herausgestellt hat, die hatten jetzt nicht so die Reife, die man sich vorgestellt hat. Mhm. Und wenn man dann im Grunde mit dem Framework oder mit der Library oder was man auch immer da ausgewählt hat, dann kämpft, die ist nicht reif. Die Leute, die herstellen, sind vielleicht auch enthusiastisch, wollen helfen, aber man merkt, das ist eben nicht auf der Produktionsreife, auf der man sich das vorstellt, dann hat man da schon ein Problem. Das kann man natürlich auch wieder durch gute Auswahl, Planung, Erfahrung und Ähnliches ausgleichen. Das wird einem aber vielleicht manchmal passieren. Und dann muss man natürlich das Problem lösen. dann steckt da aber drin, ich sagte ja schon, gute Leute möchten auch mit modernen Technologien arbeiten. Gute Leute haben auch bestimmte Vorstellungen, wie sie technische Lösungen umsetzen wollen. Und genau diese Ideen und Vorstellungen, die braucht man letztendlich ja. Man möchte ja jemanden, der Verantwortung übernimmt, der ein gutes Software-Design sich überlegt, der über Software-Architektur nachdenkt. Und das hat eben so die andere Seite, dass da auch manchmal Menschen sind, die eben so ihre eigene Idee durchdrücken wollen. Und zum Teil ist das eben sehr positiv zu sehen, weil ja, das einfach die andere Seite von Verantwortung ist. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann muss ich eben auch gestalten können. Auf der anderen Seite, wenn man eben dabei wenig kompromissbereit ist und nicht die verschiedenen Folgen und Aspekte der eigenen Technologiewahl sieht, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen problematisch, ne? Und so führt man da manchmal Diskussionen, die ans Eingemachte gehen, und ich glaube, die müssen dann auch geführt werden, wenn jemand da eine Idee hat, dass etwas nur auf eine bestimmte Art umgesetzt werden kann und sollte. Dem ist aber nicht so, dann muss man sich damit wohl auseinandersetzen. Ja, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man natürlich jemandem auch das Vertrauen geben muss, diese Wahl zu treffen und dann auch diese Verantwortung zu übernehmen und das zu leben. Und dann funktioniert das Ganze, glaube ich, gut.
Ja, und ich denke auch, das Thema Best Practice, Best Practice Sharing ist auch eine gute Idee, dass man wirklich in verschiedene Foren mal austauscht und offen die Erfahrung erzählt, okay, ich habe dieses Produkt oder dieses Plattform oder Framework, wie du gesagt hattest, ausgewählt, und das sind wirklich die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass man, dass Architekten beziehungsweise Entwickler lernen können, von anderen Leuten lernen im positiven Sinn, okay, das ist gut gelaufen, oder lernen auch im positiven Sinn, aber wo jemand dann sagt, okay, aber das ist dann doch nicht so gut gelaufen mit Framework X oder Framework Y.
Genau, dann ist es auch Technologieverwendung, was wir schon übernommen haben. Wir machen ja relativ viel mit Ruby und Ruby on Rails. Einzelne Projekte, die wir übernommen haben, da merkte man dem eben an, man hat gar nicht verstanden, wie dieses Framework eigentlich funktioniert und wie damit entwickelt werden sollte. Das wurde irgendwie anders angegangen, vielleicht auch aus einem anderen Erfahrungshorizont heraus. Und das ist dann natürlich ganz schwierig, wenn man irgendwie so an der Idee hinter der Technologie auch vorbeiarbeitet. Auch die bringt ja so ein bisschen Prinzipien und Verfahren mit. Und wenn das irgendwie einfach zurechtgedengelt wird, dann ist das natürlich ganz schräg. Von daher, also Technologie, da könnte man wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast draus machen, was da falsch laufen kann oder schon falsch gelaufen ist. Da gibt's eigentlich auch eher die schönsten Geschichten, weil da kracht es manchmal gehörig. Aber eigentlich, wenn man das gut aufstellt, sind diese Dinge zu vermeiden und auch zu retten. Und es hat irgendwie immer seinen Grund, warum sowas passiert.
Genau. Man denkt viel über in so einem Projekt über die Entwicklung und Product Management und so weiter. Dann kommt das Thema Testing. Ja, ist auch meine Erfahrung, dass leider teilweise das ganze Testing nicht so mit so einer Priorität gesehen wird. Oh, wir testen mal eben schnell, auf gut Deutsch gesagt. Und vielleicht, dass das Testing nicht die Realität oder nicht den, du hattest vorhin gesagt, wir haben den Endnutzer, dass jemand testet, aber testet nicht, wie der Endnutzer wirklich so ein Stück Software oder eine Plattform benutzen würde. Ja. Meine Erfahrung da ist auch zurück zu das Thema, wo wir gesagt haben, das Thema Wir-Gefühl, die verschiedenen Einheiten, nenne ich die Einheiten im Team. Ein wichtiges Element ist das Thema Testing oder die Testers, dass die rechtzeitig eingebunden werden, wirklich zum Anfang des Projektes eingebunden werden und nicht, naja, okay, Testing denken wir später drüber nach. Aber dass das ganze Thema Testkonzept, Testdurchführung, Einbindung von dem Endkunden/Endnutzer, dass das auch mit einer sehr, sehr hohe Priorität im Projekt angesehen werden sollte. Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, vor allem, dass es häufig nicht die Priorität hat, die es eigentlich verdient. Bei uns ist es so, dass wir sehr viel automatisiert testen. Also Entwickler testen bei uns relativ viel. Die Herausforderungen sind dann immer, zwischen, du bist ja zu Recht nochmal auf sozusagen das Einbinden von den verschiedenen Stakeholdern bei der Anforderung zurückgekommen. Und dann schließt sich ja beim Testing letztendlich der Kreis, weil die auch da wieder eingebunden werden müssen und sich manchmal auch erst darüber im Klaren sein müssen, dass sie da eine ganz wichtige und besondere Rolle spielen. Nicht nur, weil sie natürlich mit dem Ergebnis zufrieden sein sollen, sondern weil sie das auch anders benutzen, anders angehen, vielleicht andere Arten von Testdaten mitbringen, die eben auf ihre Realität abstellen. Und dann kann man manchmal noch ganz interessante Dinge generieren, die man so vorher und Erkenntnisse gewinnen, die man so vorher gar nicht absehen konnte. Von daher ist das auf jeden Fall wichtig. Und da sind wir wieder bei dem Anfang Management und Planung. Diejenigen müssen auch genug Zeit in so einem Gesamtprojekt zur Verfügung haben, um so etwas eben zu tun. Nur dann wird das Ganze auch rund und gut. Sonst wird man das mit Bugmeldungen im Verlauf vielleicht dann eher behandeln müssen. Und das ist ja für alle unschön. Ne? Dann unterhält man sich darüber, ist es wirklich eine Fehlfunktion? Wurde es nicht richtig abgenommen? Wurde es nicht richtig getestet? Wer war denn eigentlich verantwortlich dafür, das zu testen? Und man merkt, ganz vorne ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wie so meistens. Ich glaube, auch bei den meisten Fehlschlägen, die es so gibt, da wird eigentlich immer sehr früh der Fehler gemacht und hinten muss man das dann manchmal auslöffeln oder eben ausbaden.
Genau. Und du hast das Thema Bugs angesprochen. Bugs wird es immer geben. Das liegt auch in der Natur der Sache. Aber meine Erfahrung auch da ist, okay, wenn Bugs gefunden werden, die sollen nicht versteckt werden. Man oder das Team soll sagen, wir haben dieses Bug gefunden. Egal jetzt, warum dieses Bug da ist, ist es gefunden und dann wirklich eine enge Diskussion oder eine Unterhaltung mit dem Product Management zu haben. Okay, Severity, ja, wie schwer ist dieses Bug? Ist es ein P1? Muss es jetzt wirklich gefixt werden? Können wir das später machen? So wirklich einen Dialog dazu machen, um zu verstehen, okay, muss ich dieses Bug jetzt fixen? Und vor allen Dingen in jedem Sprint wirklich Zeit einplanen, um diese Technical Debt, ja, die Bugfix ist dann wirklich, dass die Mannschaft Zeit hat, neben den Neuentwicklungen, dass die Mannschaft Zeit hat, um diese Bugs zu beheben und neu zu testen.
Genau, wenn sich das immer weiter aufbaut, dann hat man natürlich ein Problem. Bei Bugs ist dann natürlich auch immer die Frage, wie schlimm sind sie erstmal? Und insofern kann eine Bugmeldung ja auch erstmal gar kein schlechtes Zeichen sein. Wenn ich nämlich gar keine davon habe, dann war ich vielleicht auch ein bisschen zu langsam in der Entwicklung. Wenn das natürlich Fehler sind, die irgendwie Schaden verursachen oder irgendwie ganz unschöne Seiteneffekte haben, dann ist es trotzdem zu vermeiden. Aber auch da brauche ich ja irgendwie erstmal eine Linie und ein Verständnis. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, bei manchen oder so von den Erfahrungen in den Projekten, in denen du warst. Wir stellen jetzt keine Software her, die, sagen wir mal, Menschenleben direkt gefährden könnte. Ne? Wir haben natürlich immer das Potenzial von wirtschaftlichen Schäden, aber ich denke, da muss man gut drüber nachdenken. Und bei wirtschaftlichen Geschichten kann und muss man natürlich abwägen. Teste ich das alles noch ein bisschen besser und bin dafür langsamer oder mache ich das bis zu einem gewissen Level und ziehe dann Dinge auch später nochmal nach in bewusster Abwägung, dass ich dadurch schneller bin und dass die bessere Rechnung ist sozusagen.
Wobei ich glaube, das ist dann auch ein Dialog, was passieren muss zwischen Management, Product Management, Architekten und Entwicklung. Genau das, was du gesagt hast, okay, wir können das so machen oder wir können das so machen, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und dass es wirklich einen Dialog gibt, zu entscheiden, okay, dann sind wir doch vielleicht ein bisschen schneller, wir wissen, dass wir mehr Bugs haben werden, wir planen aber die Kapazität, um diese zu beheben, aber ja, wir wissen, dass die passieren kann. Ja, zum Glück habe ich auch nie in einem Projekt gearbeitet, wo ja irgendwelche Menschenleben gefährdet werden könnten durch
das. Da muss man halt ganz anders testen, ne? Aber zumindest
Da muss man wirklich anders testen, ja, das glaube ich
auch. Aber du hast auch im Telco-Umfeld gearbeitet, da hat man ja dann teilweise Rollouts, die schon auch hunderttausende Menschen beeinflussen und allein auch dieses Verständnis gemeinsam zu schaffen, ne? Wie viele Menschen sehen da nachher dieses Feature und wie relevant ist das? Ja. Wenn es eine neue Produktentwicklung, Innovation ist, dann ist Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen wichtiger. Wenn man ein Tagesgeschäftsfeature für 100.000 Nutzer ausrollt, dann liegen da die Präferenzen ein bisschen anders bei allen. Und das muss man ja verstehen auf allen Ebenen. Und daran besteht auch so ein bisschen wieder die Herausforderung. Ich kann natürlich ein Testkonzept haben und auch aufschreiben und kommunizieren und leben, aber ich muss irgendwie ja auch verschiedene Gänge schalten können, wenn man so will. Ne? Manchmal muss ich vielleicht da etwas sorgfältiger und umsichtiger noch sein als im Normalfall. Und dann muss ich das wissen, an welchen Stellen betrifft das vielleicht mehr Nutzer, wo kann der Impact größer sein, wo ist das wichtig? Genau. Und da sind wir wieder beim Klassiker Kommunikation. Ne? Die genau. ist extrem
wichtig. Ja, im Telco-Umfeld würde das Thema Testing sehr hoch angesiedelt. Ja, genau natürlich. Aus dem Grund, weil es gab einen riesen Kundenstamm, wie du sagtest, man macht einen Rollout nicht für 10 Nutzer oder 100 Nutzer, sondern hunderte von tausend von Nutzer. Wenn es dann Probleme in der Produktion gab, das ist auch mal passiert, ja, aber das ist eine riesen Auswirkung und ein Riesenproblem, um dann ein Rollback zu machen oder schnell ein Update zu machen. Also von daher würde das Thema Testing immer wirklich hoch angesehen.
Und auch hier kann ich wieder so einen Rückgriff noch auf das Thema Planung machen. Im besten Fall unterscheidet man ja so ein bisschen Build und Run auch auf Budgetebene bei Software. Ne? Und gerne wird dann eben viel in das Aufbauen, in Features und Wachstum und Änderungen und Anpassungen, die auch manchmal notwendig gesetzlich getrieben sein können und so weiter. Vergisst aber so ein bisschen eben das Budget in das Aufrechterhalten, das Betreuen und sowas zu stecken und das nur zu planen. Weil natürlich möchte man immer gerne noch ein bisschen mehr, aber das Aufrechterhalten, das wird dann unterschätzt. Also auch wieder auf Planungsebene dann gut oder schlechter aufgestellt, so ein Projekt.
Und ich denke auch, egal wie gut man planen kann, es gibt immer, ich nenne das die Unknown, wenn wir mal zurückblicken über den letzten Jahr mit Corona, Pandemic, ja, wo keiner wusste, dass es kommen würde, hat eine Riesenauswirkung. Oder wenn wir jetzt mal schauen Richtung Ukraine, wo es dann viele gute Software-Ressourcen gibt. Es können immer Sachen passieren, die man nicht vorhersehen kann oder durch Krankheit eines bestimmten Mitarbeiters, so ein Schlüssel, ein Key-Figure im Team. Ja. Das sind auch Sachen, ich denke, wo man einfach offen sein muss, zu sagen, okay, sowas kann passieren, man kann sowas nicht planen. Aber wenn sowas passiert, dass dann man sagt, okay, lass uns mal als Team drüber nachdenken, okay, wie können wir helfen, je nachdem dann, was für ein Unknown passiert. Ja. Hast du auch so erlebt, dass ja vielleicht ein Key-Mitarbeiter dann durch Krankheit ausgefallen ist oder das Unternehmen verlassen hat? Gibt es irgendwelche Erfahrungen da? Wie gesagt, es ist schwer, vorab dafür zu planen, aber gibt es irgendwelche Contingency-Plans, die man dann nutzen kann, um ein bisschen Schutz aufzubauen?
Ja, ich glaube, vor so einer Pandemie oder Kriegssituation, die ganz von außen kommt, das ist natürlich irgendwie unabsehbar und fast nicht einzuplanen. Da braucht man an sich irgendwie ein gewisses Maß an Stabilität und Resilienz bei den Menschen, aber auch bei den Organisationen und Unternehmen. Ich denke, das ist das, was man da tun kann. Und für alles andere braucht man, denke ich, auch Erfahrungswerte, die dann wieder in die Planung einfließen. Ne? Dass man nicht manche Dinge nicht zu sehr auf Kante plant, weil dann eben die kleinste Unwägbarkeit alles zusammenbrechen lässt. Allein so ein cross-funktionales Team mit Menschen, die sich da natürlich ergänzen sollen, aber die auch eine genügend große Schnittmenge bei ihren Fähigkeiten haben. Das kann schon für viel Stabilität sorgen, weil ich nicht an einer Person hänge oder nicht an jeder Person einzeln hänge, sodass sozusagen jeder Ausfall, der ja irgendwie statistisch gesehen, wenn man so will, irgendwann kommen wird, mich da total aus der Bahn wirft, sondern dass es aufgefangen werden kann. Vielleicht nicht von der Kapazität, von dem, was ich schaffe, aber zumindest vom Know-how her, so dass ich keinen Stillstand habe.
Genau. Ja, wie wir gesehen haben, ein Projekt kann aus verschiedenen Gründen schiefgehen, in Anführungsstrichen, aber es kann auch gerettet werden. Wie wir gesagt haben zum Anfang, das Thema Management, enge Kooperation zwischen Product Management, Management und Entwicklung. Us versus them im People-Bereich und im Personenbereich, dass man wirklich versucht, ein Wir-Gefühl im Team aufzubauen. Technologie, klar, Technologie spielt immer eine Rolle, aber auch dieser Offenheit zu haben, zu sagen, okay, wir probieren etwas aus, wir schauen uns mal ein Best Practice an, zu gucken, dann was haben die anderen Leute mit Technologien gemacht. Testing war ein sehr großes Punkt, worüber wir gesprochen haben, Einbeziehung des Kunden beziehungsweise Endnutzer rechtzeitig in dem Projekt. Ja, und zum Schluss, wie du sagtest, Nils, das Unknown. Ja, man muss ein bisschen Contingency dafür einplanen, sofern, dass man das machen kann. Ja,
das hast du doch schön zusammengefasst, wunderbar.
Danke, danke, Daniel. Ja, wirklich ein Vielfalt von Bereichen. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man die Offenheit hat, im Team mit Management über diese Themen zu reden, dass nichts versteckt wird. Bugs, wie gesagt, die werden nicht versteckt, die werden mal, man redet offen drüber. Ich glaube, das ist das Wichtige. Kommunikation, wie du sagst.
Kommunikation und ich glaube noch als Voraussetzung Vertrauen. Das ist das noch wichtiger.
Genau,
kommunizieren muss ich natürlich tun und auch können, aber ohne Vertrauen geht nichts und das betrifft alle Ebenen. Ne? Wenn die Auftraggeber, Sponsoren, wie auch immer man sie nennt, wenn die nicht das Vertrauen haben, dass aus den zur Verfügung gestellten Mitteln was Gutes entsteht, dann wird es schwierig, wenn im Team kein Vertrauen ist oder zu denjenigen, die zuarbeiten, zu der technologischen Plattform, der Basis. Also Vertrauen ist, glaube ich, die Basis. Ja.
Genau, ist das Wichtigste. Super. Nils, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr interessanter Austausch.
Ich danke dir, war spannend.
Ich sag mal so, bis die Tage. Ne? Genau. Mach's gut, ja? Ciao.
Ciao.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast-Team.